Ja, wir sind ja im Stammbaum von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Stammbäume, die sind so richtig wichtig. Das haben wir in unserer Gesellschaft vergessen. Wir haben gelernt, es geht um mich und was ich aus meinem Leben machen kann. Wenn man die Bibel betrachtet, ist das eine richtig dumme Idee. Weil Gott ist ein Gott der Generationen. Selbst von seinem Sohn steht der Stammbaum in der Bibel. Auf was für Schultern Jesus stand. Von was für Segensspuren er geprägt ist. Und auch was für schräge Vögel in seinem Stammbaum sind. Gott hat sogar in seinem Namen gesagt, ich bin ein Gott, der 1000 Generationen segnet. Also in deinem Stammbaum darfst du vom Segen profitieren, all der Generationen vor dir. Und der Fluch hat Gott auch mit seinem Namen verbunden, geht nur 4 Generationen weiter. Wie gut, wie barmherzig. Man sieht das wirklich, dass der Mist der Großeltern bei den Enkeln schon etwas abflacht. Und wenn man Gott mit hineinnimmt, wird es noch besser. Ja, der Stammbaum von Jesus, der ist wirklich spannend. Heute gehen wir auf Rahab ein. Jetzt kann ich da noch nicht weiterklicken. Im Moment. Ja. Ja, dann jetzt geht's. Ja, super. Cool. Da steht ein Abraham, der Vater des Glaubens. Übrigens, ihr könnt mal die Bibel nach dem Stammbaum Jesu durchlesen. Das wäre auch mal ein cooles Projekt, wenn das jemand möchte. Ich habe die passenden Bibelstellen dazu. In seinem Stammbaum ist ein König David. Ja, er war ein Nachkomme Davids. Und dann sind ganz viele bekannte Könige drin. Aber da sind auch solche drin, die möchtet ihr nicht im Stammbaum. Ahas, von ihm steht, dass er alles tat, was dem Herrn missfiel. Er hat all die abscheulichen Dinge getan, die auch bei den Völkern rundherum, gerade auch bei den Kanaanitern, wo es heute darum geht, getan haben, inklusive Kinderopfer. Aber sein Sohn, Hiskia, dort steht wieder, er hat mit all dem aufgeräumt. Er wandelte nach dem Vorbild seines Ur-Ur-Urgroßvaters David. Also auch da seht ihr die Ermutigung, selbst wenn ihr Eltern, Großeltern habt, die wirklich so richtig gottlos waren, ihr könnt als Kinder die Segensspuren wieder aufgreifen. Und wie ermutigend das selbst im Stammbaum Jesu, er wurde wirklich ganz Mensch. Da hat es Leute drin, die möchte ich nicht geschenkt in meinem Stammbaum. Dann Serubabel. Wie cool. Er war der aus dem babylonischen Exil herausgeführt wurde, nach diesen 70 Jahren mit dem Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Er hat diesen Tempel aufbauen dürfen, von dem es bei Jesus heißt, reißt ihn nieder, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Er hat den Tempel seines Leibes gemeint. Und dann natürlich Jesus. Aber spannend ist, nebst all diesen bekannten Namen habe ich mich gefragt, warum hat der Jünger Matthäus noch einige Frauen erwähnt? Und warum gerade diese? Wie und warum wurde er vom Heiligen Geist so geführt, Tamar zu erwähnen? Das habt ihr letzten Sonntag vielleicht herausgefunden, warum Tamar erwähnt wird im Stammbaum Jesu. Heute finden wir heraus, warum Rahab vermutlich erwähnt wurde. Oder auch, warum der Sohn von Urias Frau, von Bathseba, warum wird Bathseba erwähnt und warum nicht als Bathseba, sondern als Urias Frau? Da bin ich dann nochmal bei euch später in der Adventszeit. Und bei Maria, ich denke, das ist so die einzige, wo wir wirklich wissen, warum sie erwähnt ist als Mutter von Jesus. Ich freue mich, mit euch auf diese Spur zu gehen. Und ich habe noch gute Gründe mitgebracht, warum dass wir uns mit dem Stammbaum Jesu beschäftigen sollten. Falls du hier sitzt und dein Leben diesem Jesus schon anvertraut hast, nennt er dich sein Kind. Gehörst du zu seiner Familie? Gehörst du zu den Segensspuren seines Stammbaumes? Ich würde gut zuhören. Und diese Segensspuren, die du bei Tamar entdeckt hast, heute entdeckst, wirklich nehmen, für dich persönlich. Und dass ihr es auch noch von der Bibel hört, lese ich uns noch Römer 8. Hier in der Folie ist ab Vers 15, ich lese aber schon ab Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Also, du gehörst zu diesem Stammbaum Jesu, zu diesem Stammbaum des Glaubens. Der zweite Grund, warum es gut ist und dass wir uns heute damit beschäftigen, der ist etwas weniger erfreulich. Ich wage zu behaupten, dass unsere Zeit, in der wir heute leben, gar nicht so anders ist als die Zeit, in der Rahab gelebt hat. Die Zeit in Jericho bei den Kanaanitern. Denn es steht, das Volk lebte gottlos und in Sünde. Wir hören in der Geschichte, dass sie sich wahnsinnig sicher fühlten hinter ihren Mauern, mit ihren Göttern. Oh, wie sicher fühlen wir uns in der Schweiz mit unserer AHV und unseren Pensionskassen und unseren Versicherungen und unseren erdbebensicheren Häusern und. Wir fühlen uns sicher genau aus den gleich dummen Gründen wie die Menschen in Jericho. Und mit den Kinderopfern ist es im Fall in unserer Zeit nicht besser. Ich weiß nicht, ob dort mehr Kinder geopfert wurden als in unserer Zeit. Einfach weil sie nicht in unser Leben passen. Die Karriere der Eltern, der möglichen Eltern vorgeht, werden ganz viele Kinder abgetrieben, geopfert. Dem Götzen von Erfolg und Karriere, keine Ahnung. Von Rahab wissen wir ja, es steht, sie war eine Hure. Das hat sie sich nicht freiwillig ausgesucht, diesen Job, denke ich. In unserer Zeit gibt es Männer, die warten in Rumänien und Moldawien vor den Kindernheimen, weil die Mädchen müssen dort raus, die Jungs auch, wenn sie 18 sind. Und dann werden ihnen leere Versprechen gemacht und sie landen wie Rahab in der Prostitution. Sind Teil des Menschenhandels. Unsere Zeit ist sehr ähnlich wie die, in der Rahab aufgewachsen ist und gelebt hat. Darum denke ich, ist es gut, wenn wir da eintauchen und sehen, was Gott in so einer Zeit tun kann und will. Rahab wird in unserem Matthäustext eigentlich nur ganz kurz erklärt. Dort steht Narjon, bei der Luther steht noch Zeugte, Salmon, Zeugte Boas, der Sohn von Rahab. Das ist schon die Erwähnung. Aber wenn wir sonst in der Bibel Rahab entdecken, steht meistens noch Rahab die Hure oder die Prostituierte. Ja, vielen Dank. Oder? Also wenn ich so eine Geschichte hätte, ich wäre wahnsinnig dankbar, wenn man das dann immer noch zusätzlich erwähnt. Oder? Und dann noch in der Bibel, im meistverkauften Buch. Vielen Dank. Aber wisst ihr, an welcher Stelle das steht? Es wurde heute schon erwähnt. Im Jakobus. Wo Jakobus schreibt, dass Glaube, ohne dass ihm Taten folgen, nichts wert sei. Dort erwähnt er Abraham, den Vater des Glaubens. Und dann erwähnt er noch eine zweite Person, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist Rahab. Und dort sagt er Rahab die Hure. Aber er erwähnt ihren Glauben und die Taten, die sie die ihrem Glauben folgen ließ. Er setzt sie uns mit Abraham zu einem Beispiel des Glaubens. Dann ist es für mich auch okay, wenn hinten noch steht die Hure, weil das heißt nichts anderes als, hey, selbst so zerbrochene Menschen können zu Glaubenshelden und Vorbildern werden. Und diesem Weg von Rahab möchten wir auf die Spur gehen. Rahab, sie lebte in Jericho. Die Bibel sagt uns nicht viel, wie es passiert ist, dass sie zur Hure wurde, zur Prostituierten. Was die Bibel aber durchblicken lässt, ist, dass Rahab trotz ihres Berufs recht angesehen war und noch Kontakt mit ihrer Familie hatte. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das lässt eine These möglich machen. Ich sage nur, das könnte sein, dass Rahab vielleicht als junges Mädchen, weil sie sehr hübsch war, vom König bestellt wurde in sein Harem, dort einige Zeit war, aber dann, Männer haben manchmal so dumme Eigenschaften, so irgendwann, ja, du wirst langweilig oder jetzt muss eine Jüngere her. Auch das gibt es in unserer Zeit. Auch immer mehr bei den Frauen, ist ja Gleichberechtigung. Und dass sie dann vom König einfach wieder entlassen wurde, vielleicht deshalb ein Haus in der Stadtmauer hatte, ihre Eltern vielleicht sogar von den Steuern befreit sind, das wäre einfach so eine These, die man aufgestellt hat, wie es dazu kommen könnte. Und vielleicht hat er dann Rahab gesagt, du kannst jetzt einfach das weiter tun, was du bei mir gelehrt hast, Männer glücklich machen. Egal, was Rahabs Geschichte ist, in Rahabs Leben wird sehr viel Ohnmacht gekommen sein. Ich glaube, sie hat Dinge erlebt, wo sie keine Chance hatte, wo sie sich ohnmächtig fühlte, nicht wusste, was sie tun sollte, wo sie schutzlos war als Kind oder kleines Mädchen, als sie von den Eltern vielleicht weggegeben wurde oder der erste Missbrauch passierte, der sie hineinführte, wir wissen es nicht. Aber sie wird sich sicher schutzlos gefühlt haben. Es kommt so viel Scham in ein Leben, wenn man einfach so rumgereicht wird, wie ein Produkt. Ich glaube, in Rahabs Leben war ganz viel Scham. In Rahabs Leben war ganz bestimmt auch sehr viel zerbrochen. Träume, Hoffnungen, Ideen, die sie gehabt hat für ihr Leben. Ja, Rahab war begehrt, aber nicht auf eine Weise, wie man gerne begehrt ist, sondern nur lustvoll, leidenschaftlich und dann auch schnell wieder vergessen. Aber was wir in Rahabs Leben sehen, ist, sie war auch eine Frau mit Sehnsucht. Sie hat diese Geschichten gehört von einem Volk, das auf dem Weg nach Kanaan ist. Sie hat Geschichten gehört von einem Gott, der große Dinge tut bei seinem Volk. Sie hatte eine Sehnsucht nach diesem Gott, der sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Oh, wie hat sie sich in diesem Volk entdeckt? Sie hatte Sehnsucht nach diesem Gott, der sein Volk 40 Jahre in einer Wüste versorgt. Ein ganzes Volk mit Wasser, mit Essen, mit Wachteln, mit Manna. All diese Geschichten hat sie gehört. Und in ihrem Leben entstand eine Sehnsucht nach diesem Gott. Einem Gott, der seinem Volk Würde gibt. Gute Gesetze, die das Miteinander regeln. Der mitten unter seinem Volk wohnen will. In ihrem Herz brannte eine Sehnsucht. Ein Gott, der sein Volk heilt. Es steht, keiner war krank in diesen 40 Jahren. Was für eine krasse Stelle. Ein Gott, der heilt. Und irgendwie muss Rahab in diesen Erzählungen einem Gott begegnet sein, der Liebe ist, der liebt. Und sie hatte Sehnsucht nach diesem Gott. Das macht die Bibel sehr deutlich. Das ist so der Teil von Rahab, der Hure. Und wir sehen hier, dass sie nicht auf das schaute, was in ihrem Leben kaputt ging, sondern ihrer Sehnsucht nach diesem Gott folgte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie richtig die Augen offen hatte. Irgendwann kommen Leute von diesem Volk. Die muss ich in meinem Haus haben. Mit denen muss ich reden können. Keine Ahnung, das ist wieder nur eine Hypothese. Auf jeden Fall hatte sie Sehnsucht und Glauben. Sie wollte diesem Gott begegnen. Und als dann die Kundschafter kamen, ließ sie ihrer Hoffnung und ihrem Glauben Taten folgen. Sie nahm die hinein und dann hat sie wirklich ihr Leben riskiert. Sie hat die versteckt. Als der König Boten sandte, hat sie die auf eine falsche Fährte geführt. In der Hoffnung, sie durchsuchen nicht zuerst das Haus. Und als die Boten weg waren, ging sie zu den beiden Kundschaftern und hat ein wunderschönes Bekenntnis abgelegt. Zu dem Gott, nach dem sie Sehnsucht hat. Ich möchte es euch lesen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og auf den anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Was für ein Bekenntnis von einer Frau, die einfach Geschichten gehört hat von diesem Gott. Sie war die einzige in der Stadt, bei der diese Geschichten Glauben wecken durften. Alle anderen fühlten sich zu sicher. Ich erinnere mich da an die Worte Jesu, die er zu seinen Jüngern sagte, als sie zweifelten und Thomas sagte: Ich glaube nur, wenn ich meine Hand in deine Seite legen darf. Jesus hat da zu Thomas gesagt und zu seinen Jüngern: Ihr glaubt, weil ihr seht. Aber selig sind die Menschen, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Er hätte gerade so gut sagen können: Selig ist Rahab, die Hure aus Jericho. Nehmt euch ein Beispiel an ihr. Sie hat aufgrund der Erzählungen und Geschichten ihrer Sehnsucht Glauben folgen lassen und ihrem Glauben Taten. Und so hat sie den Boten dann zur Flucht verholfen. Aber bevor sie das tat, hat sie noch etwas Gewaltigeres getan. Sie hatte so viel Glauben, dass sie diesen Boten einen Bund abrang. Einen Bund. Ich liebe diese Frau, wirklich. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Und nun schwört mir bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod errettet. Diese Frau hatte so viel Glauben, dass sie diesen beiden Männern diesen Bund abforderte. Und diese beiden Männer, die hatten auch Glauben, weil sie gingen darauf ein. Sie schworen bei ihrem Leben, dass Gott diesen Bund halten werde. Also die kannten auch einen barmherzigen Gott, sonst hätten sie nie auf diesen Bund eingehen können. Also ich würde nicht bei meinem Leben einen Bund schwören, wo ich nicht denke, der ist auch im Herzen Gottes. Diese Boten gingen nach Hause, erzählten es Josua, und Josua stellte sich zu diesem Bund. Diese beiden schickte er dann zu Rahabs Haus, als die Mauern einstürzen. Leute, wenn Mauern einstürzen und du in der Mauer wohnst, dann findest du heraus, ob auch Gott sich zu diesem Bund stellt. Und er hat sich zu diesem Bund gestellt. Was für ein wunderschöner Glaube, den wir bei Rahab sehen dürfen. Was für ein Happy End. Leider nicht ganz. Rahabs Sehnsucht war es, mitten in diesem Volk zu sein. Und bei Josua lesen wir dann, er gab diesen beiden den Auftrag, Rahab sicher aus der Stadt zu führen und außerhalb des Lagers zu parkieren. Also nein, anzusiedeln. Rahab wollte nicht überleben. Rahab wollte Teil dieses Volkes werden. Sie wollte zu diesem Gott gehören. Nicht am Rand, mittendrin. Und im Vers danach lesen wir, Rahab wohnt bis zu unserer Zeit mitten im Volk. Ja, was genau ist da passiert, dass sie vom Rand mitten ins Volk kam? Da müssen wir noch kurz einen Abstecher machen zu einem Mann. Und zwar zu Salmon, dem Vater von Boas, von dem Rahab die Mutter ist. Salmon scheint diese Frau, diese fremde, heidnische Frau, geheiratet zu haben. Also ich weiß nicht, wo sind da noch junge, unverheiratete Männer? So ist eine Prostituierte, wo du nicht sagen kannst, wie viele Frauen sie vorher schon hatte auf deiner Liste ganz oben. Nicht, oder? Auf meiner auch nicht. Und bei einem Juden auch nicht. Und jetzt müsst ihr mal in der Chronik lesen. Das wird noch viel dramatischer. In der Chronik steht über Salmon, Narschon war das Oberhaupt des Stammes Juda. Sein Sohn hieß Salmon. Der Mann von Rahab. Also er war nicht mal nur irgendeiner im Volk Israel. Er war ein Stammesoberhaupt, wie es schon sein Vater. Ein Angesehener aus dem Stamm Juda. Vielleicht war er der, der aus dem Jordan einen Stein aufheben durfte und Gott einen Altar bauen. Was muss da passiert sein, dass Salmon Rahab auch nur ansah? Auch da erinnere ich mich an eine Stelle von Jesus, wo ein römischer Hauptmann sagte, du musst nicht in mein Haus kommen, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener geheilt. Und Jesus hat gesagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wisst ihr, was ich glaube? Salomon hat mit den Augen des Geistes und des Herzens Rahab gesehen. Er hat eine wunderschöne Frau gesehen, nicht nur äußerlich, sondern mit einem wunderschönen Glauben an seinen Gott. Vielleicht einen Glauben, den er bei keiner Frau in Israel gefunden hat. Und er hat eine Frau gesehen, der Gott gnädig ist, wo Gott mit ihr einen Bund einging. Vielleicht hat er gesagt, wer bin ich, dass ich eine Frau nicht lieben und zu meiner Frau nehmen darf, die mit Gott einen Bund einging, der Gott vergeben hat, die Gott liebt. Wir wissen es nicht, aber ich denke, etwa so war es. Und auch Salomon ist für mich ein Glaubensvorbild. Wir kommen zum Schluss. Rahab, es gibt ganz viele Rahabs, auch hier unter uns. Menschen, bei denen Ohnmacht, Zerbruch, Scham ins Leben kommen. Rahab soll für dich eine Ermutigung sein, dass du auf Gott schauen darfst. Auf diesen Gott, der Freiheit, Vergebung, Heilung bereit hat für dich. Wie für Rahab. Schau auf diesen Gott. Folge deiner Sehnsucht, mitten bei diesem Gott zu sein, mitten in seiner Familie, dem Ort, wo du heil werden darfst und immer wieder heil wirst. Wenn du aber zu diesem Stammbaum schon gehörst, zu dieser Familie Gottes, dann hast du eine Salomon-Berufung. Es ist unsere Aufgabe, die Menschen da draußen zu sehen, die vielleicht nicht die einzigen sind wie Rahab. Menschen, die zerbrochen sind, aber Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott. Wir haben die Aufgabe, wie Salomon, mit den Augen des Herzens zu sehen, mit den Augen Gottes, die in den Menschen hineinsehen und ihren Glauben sehen, ihre Sehnsucht nach Gott. Und es ist unsere Berufung, wie Salomon Rahab von außerhalb des Volkes sie hineingeführt hat. Wir müssen nicht alle heiraten, versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen sie hineinführen in die Familie Gottes. Sie sehen, wie Gott sie sieht, als geliebte Menschen, für die sein Sohn sein Leben ließ, die nicht mehr ihren Zerbruch und ihr verknorztes Leben sehen, sondern ihren Glauben und die Vergebung und Liebe Gottes zu diesen Menschen. Band, ihr dürft nach vorne kommen. Ich wünsche uns, dass wir von Rahab und Salomon in unserem Glauben richtig gestärkt wurden und dass wir unsere Berufung leben. Und ich glaube, dafür ist der beste Ort, wenn wir gemeinsam vor Gottes Thron gehen. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist jetzt dann das erste Lied, das wir singen. Komm vor diesen Thron. Lass deinen Glauben stärken. Lass dir von Gott seine Augen schenken, die die Menschen in deinem Umfeld im neuen Licht sehen. Bitte ihn, dir die Rahabs in deinem Quartier zu zeigen, um mit seinen Augen zu sehen. Und nimm sie mit, mitten in seine Familie, mitten vor seinen Thron. Lasst uns aufstehen, diesen Ort genießen und die Rahabs entdecken.